Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Wenn wir von Anekdoten aus unserer Vergangenheit erzählen, dann schleicht sich schnell ein witziger Effekt ein, den wir selbst meist gar nicht bemerken. Andere, die in solchen Situationen dabei waren, also in diesen Situationen, an die wir uns erinnern, die wundern sich dann höchstens. Ich rede davon, dass solche Anekdoten in aller Regel witziger, skurriler oder dramatischer werden, je nachdem, wie lange das Ganze her ist. Und das hat mit der Realität oft wenig gemeinsam. Irgendwie passiert es nämlich ganz automatisch, dass unser Gehirn Erinnerungen abwandelt. Manchmal ergänzt es sie einfach um einige Details und manchmal werden sie sogar komplett erfunden. Und wenn in der Situation, von der wir erzählen, dann eben andere dabei waren, kommt es natürlich auch schnell zu Diskussionen, weil diese anderen erstaunlicherweise auch eine ganz andere Erinnerung an denselben Moment haben. Das ist doch merkwürdig, nicht wahr? Unsere scheinbar sachliche Erinnerung, die lässt sich sogar gezielt manipulieren. Die amerikanische Psychologin Elizabeth Loftus von der University of Washington hat vor einigen Jahren dazu mal ein paar lustige Versuche gemacht. Sie hat zum Beispiel ohne das Wissen ihrer Probanden Kinderfotos von ihnen verfälscht. Photoshop macht's möglich. In einem Versuch hat sie zum Beispiel solche Kinderfotos ihrer Versuchspersonen zusammen mit irgendeinem Verwandten in ein Bild eines Heißluftballonfluges hineinmontiert. Obwohl dieser Flug also nie stattgefunden hat, hat sich im Nachhinein etwa die Hälfte der Betreffenden plötzlich an ganz viele aufregende Details dieses Abenteuers erinnern können. Eine Illusion oder Selbstbetrug, wenn man so will. Die Betreffenden hatten sich plötzlich ihre persönliche Erinnerung gebastelt. Eine Erinnerung an eine Situation, die es eigentlich nie gegeben hat. Unser autobiografisches Gedächtnis ist also eine ziemlich unzuverlässige Quelle für Erinnerungen, speziell wenn auch noch visuelle Trigger wie eben diese manipulierten Fotos im Spiel sind. Denn dummerweise gibt es in unserem Gehirn Überschneidungen der visuellen Verarbeitungssysteme und der Regionen, die bei der Ausgestaltung von Fantasien arbeiten. Wenn in meinem Gehirn also zumindest teilweise die gleichen Bereiche für Erinnerungen und Fantasien zuständig sind, naja, dann wundert es natürlich nicht, wenn da manchmal einiges ungewollt durcheinander geht. Ein dramatisches Beispiel für diesen False Memory Effekt lieferte Mitte der 1970er Jahre unfreiwillig ausgerechnet ein australischer Psychologe und Anwalt namens Donald Thompson. Der war seinerzeit ein angesehener Experte für ausgerechnet die Unzuverlässigkeit von Zeugenbefragungen. Und er wurde von einem Vergewaltigungsopfer eindeutig als Täter beschrieben und identifiziert. Doch genau zum Zeitpunkt der Tat war Thompson live im Fernsehen, wo er, wie es der Zufall wollte, in einer Talkshow über seine Forschungen auf dem Gebiet der Gedächtnisverzerrung bei Zeugen und Opfern von Verbrechen sprach. Und Thompson war damit selbst zum Opfer einer solchen Gedächtnisverzerrung geworden. Nach seiner Verhaftung und einer erneuten Befragung des Opfers stellte sich dann heraus, dass die Frau unmittelbar vor ihrer Vergewaltigung eben diese Talkshow mit Donald Thompson im Fernsehen gesehen hatte. Und ihr Gehirn hatte daraufhin dem Täter das Gesicht des Professors gegeben. Das war natürlich ein besonders dramatischer Fall, aber solche Fehlattribuierungen, wie man das in der Psychologie nennt, die sind tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme. Wenn auch nicht immer mit solchen dramatischen Auswirkungen. Aber was ist da los in unserem Gehirn? Sind wir in dieser Beziehung nicht irgendwie eine echte Fehlkonstruktion? Na, die Antwort darauf ist ein klares Jein. Denn einerseits sind wir tatsächlich massiv fehleranfällig. Wenn es also rein um die Speicherung objektiver Fakten ginge, dann wäre unser Gehirn wirklich nur mäßig gut dafür geeignet. Das kann selbst der sparsamste Computer weitaus besser und zuverlässiger. Aber es geht eben nicht nur um die Speicherung objektiver Fakten. In unserem Gehirn geht es um viel, viel mehr. Es geht eben nicht nur um die Speicherung, sondern auch um die Bewertung, die Interpretation, die Verknüpfung und die Auswahl von Informationen. Und genau an dieser Stelle ist der objektive Sachverhalt einer Situation nicht das alleinige Merkmal und oft genug nicht einmal das Wichtigste. Es geht beispielsweise auch um die Lehre, die ich aus einer Situation ziehe. Und Lernen, das haben wir in unseren Podcasts zu diesem Thema ja bereits ausführlich erklärt, funktioniert besonders gut, wenn Emotionen im Spiel sind. Emotionen filtern unsere Wahrnehmung. Was von diesem Filter als wichtig erachtet wird, was ihn bewegt, gelangt vom Kurzzeitgedächtnis in den Langzeitspeicher. Was uns dagegen überhaupt nicht bewegt, das wird auch nicht als wichtig angesehen und bald wieder gelöscht. Und was für das normale Lernen gilt, das gilt eben auch, wenn es um das sogenannte autobiografische Gedächtnis geht. Ereignisse mit stärkerem Emotionsgehalt werden besser erinnert. Aber, und das ist jetzt das Problem, man erinnert sich eigentlich weniger an die Fakten als mehr an die Emotionen. Die sind klar und eindeutig. Unklare oder fehlende Fakten hingegen, die ergänzt unser Gehirn einfach. Es ergänzt sie mit irgendetwas. Auch gerne mal mit Informationen, die einfach nur naheliegend sind und irgendwie zum Thema passen. Und das erklärt eben auch die Situation, in der sich der angebliche Vergewaltiger Donald Thompson wiederfand, von dem ich eben erzählt habe. Gerade Erinnerungen an traumatische Erlebnisse sind besonders unzuverlässig. Der Grund dafür sind natürlich die biochemischen Prozesse, die in unserem Gehirn dabei ausgelöst werden. Der Cocktail von Stresshormonen beispielsweise, der das Gehirn in so einem Moment geradezu überschwemmt. Der stört massiv die Speicherung von Erinnerungen. Die Situation als emotionales Trauma, die brennt sich aber dafür fest ins Gedächtnis ein. Nur die konkreten sachlichen Details des ursprünglichen Ereignisses, die gelangen nur noch als Fragmente ins Langzeitgedächtnis, bruchstückhaft. Aber unser Gehirn schätzt nun einmal isolierte Fragmente überhaupt nicht. Also füllt es die Lücken. Kreativ. Unser Gehirn will also auch die Fragmente zu etwas Zusammenhängendem verknüpfen. Tja, und dafür greift es eben auf alle Informationen zurück, die irgendwie gut ins Gesamtbild passen. Egal, ob das echte Fakten sind oder Bruchstücke aus anderen Erinnerungen. Und diese anderen lückenfüllenden Erinnerungen, das können nun eigene Erlebnisse sein, aber auch Dinge, die wir mal gehört, gesehen oder gelesen haben und die dann irgendwo zur späteren Verwendung in unserem Gedächtnis abgelegt werden. Das Problem dabei ist natürlich, dass uns solche konstruierten, aber sachlich falschen Erinnerungen ja gar nicht bewusst sind. Unser Unterbewusstsein ruft diese Fragmente eben wach. Und es ist im Nachhinein dann auch kaum nachzuvollziehen, was nun der wirkliche Auslöser, der Trigger dafür war, genau dieses und kein anderes Erinnerungsfragment an die Oberfläche zu holen. Sicher ist nur, dass wir auch solche eigentlich unwahren Details für umso wirklicher halten, je öfter wir sie verwenden. Und darum wird eine Anekdote, die wir bei entsprechenden Gelegenheiten regelmäßig erzählen, auch mit jedem Mal lustiger und die Details vielleicht pikanter. Und selbst wenn wir ein Detail mal wegen der Dramatik bewusst hinzugedichtet haben, dann halten wir das irgendwann nach genügend Wiederholungen für die Wahrheit und einen echten Fakt. Und darum gibt es übrigens mittlerweile auch nicht wenige Strafrechtler, die den Menschen im Allgemeinen als Zeugen für eine echte Fehlkonstruktion halten. Und es gibt sogar Stimmen, die den Zeugenbeweis vor Gericht gleich ganz aus dem Strafverfahren verbannen wollen, einfach aufgrund seiner Unzuverlässigkeit. Interessant finde ich auch, dass beispielsweise der Hamburger Rechtswissenschaftler Professor Dr. Thomas Rönnau nicht etwa die bewussten Lügen für das eigentliche Problem der Justiz hält. Die ließen sich nämlich vergleichsweise häufiger entlarven als solche unbewussten Erinnerungsfehler. Wenn ein Zeuge an seine Falschaussage selber glaubt, dann hilft weder eine Vereidigung noch eine versuchte Lügenerkennung, denn aus seiner Sicht lügt der Betreffende ja gar nicht. So wie auch dieses Vergewaltigungsopfer nicht gelogen hat, als sie, wie erwähnt, den australischen Psychologen Donald Thompson identifizierte. Unser Gehirn erschafft also wie in einer Art Collage unsere ganz persönliche Realität und unsere ganz persönliche Erinnerung. Und wie beim Erschaffen einer Collage ist auch das Erinnern eben ein kreativer Prozess, der nur zu einem Teil bewusst abläuft. Ein anderer Teil wird eben unterbewusst aus all dem zusammengebaut, was unser Gedächtnis gespeichert hat. Sei es tatsächlich erlebt oder seien es Erlebnisse aus zweiter Hand, die wir, ohne dass wir es ahnen, zu unseren eigenen machen. Und das kann dazu führen, dass wir etwas, das wir nur in unseren Gedanken erschaffen haben, für real halten. Und das sind eben die falschen Erinnerungen. False Memory. Es gibt aber übrigens auch den umgekehrten Fall. Dass wir also annehmen, wir hätten etwas nur in unseren Gedanken erschaffen, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine reale, wenn auch unbewusste Erinnerung. Dann wird also eine tatsächliche Erinnerung für ein kreatives Produkt gehalten. Das erleben zum Beispiel des Öfteren Musiker, wenn sie unbewusst ein Plagiat erschaffen. Komponieren ist ja zunächst einmal eine konstruktiv-kreative Tätigkeit. Aber wo kommt denn die Inspiration zu einer Melodie beispielsweise her? Im Moment des Songschreibens geht ein Musiker natürlich davon aus, dass er sich eine Hookline, einen Riff, eine Akkordfolge oder eine Melodiephrase selbst ausdenkt. Es ist aber nicht selten, dass der Komponist irgendwann einmal etwas Ähnliches mehr oder weniger unbewusst gehört und im Gedächtnis gespeichert hat. Und das kommt dann ungewollt im Moment der eigenen kreativen Arbeit wieder an die Oberfläche. Weil der Musiker das aber nicht merkt, es also nicht als Erinnerung erkennt, nimmt er wirklich an, er hätte etwas Neues erschaffen. Ein recht bekanntes Beispiel hierfür war ausgerechnet George Harrison. Also jemand, der es sicher nicht nötig gehabt hätte, bewusst ein Plagiat zu veröffentlichen. My Sweet Lord war seit den 1970er Jahren ein Millionenhit. Allerdings erschien bereits ein Jahr vor der Veröffentlichung von My Sweet Lord ein Song mit dem Titel He's So Fine von einer vierköpfigen amerikanischen Band namens The Chiffons. Du findest beide Songs schnell bei YouTube und wenn du dir die mal nacheinander anhörst, George Harrisons My Sweet Lord und He's So Fine von den Chiffons, dann magst du sicher auch nicht an einen Zufall bei den Ähnlichkeiten glauben. Letztlich wurde George Harrison jedenfalls zu einer Geldstrafe wegen Plagiats verurteilt. Aber selbst der zuständige Richter bemerkte, dass Harrison sicher nicht bewusst kopiert habe. In den Anmerkungen des Richters zum Urteil hieß es, Harrisons Unterbewusstsein habe ihm wohl die bereits einmal erfolgreiche Melodie eingegeben. Und die hatte nun einmal leider dieselben Noten wie der Song der Chiffons. Im Juristendeutsch nennt sich so etwas dann eine unbewusste Entlehnung. Psychologen haben dafür das wundervolle Wort Kryptomnesie. Über dieses Phänomen hatten wir schon einmal in unseren beiden Podcasts zum Thema Lügen geplaudert. Ein anderer Bereich, in dem falsche Erinnerungen eine ganz zentrale Rolle spielen, ist die Zauberkunst. Und da können wir natürlich ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, denn wir sind ja seit vielen Jahren auch im Bereich des Künstlerconsultings und Coachings tätig und haben viel für und mit Zauberkünstlern, Mentalmagiern und Mentalisten gearbeitet. Da ist die Lenkung oder Ablenkung der Zuschauer und die Manipulation ihrer Wahrnehmung der Realität natürlich ein Kernpunkt des Ganzen. Wenn wir von einem Zaubertrickser reden, dann ist dem Publikum zwar klar, dass es hier einen Trick sieht, aber die Kunst besteht eben darin, die Aufmerksamkeit so zu lenken, dass dieser Trick nicht erkannt wird. Und das geschieht dann oftmals durch das Erzeugen falscher Erinnerungen. Wenn der Künstler gut ist, dann sorgt er für verschiedene Aspekte, die den Trick zum Wunder machen. Und das beginnt natürlich bereits damit, dass bestimmte Manipulationen unsichtbar sind. Und sie sind nicht nur unsichtbar, wenn sie im Verborgenen ausgeführt werden. Sie sind es vor allem, wenn dafür gesorgt wird, dass das Publikum im entscheidenden Moment den Blick und die Aufmerksamkeit woanders hinrichtet. Einfach, weil das Publikum in diesem Moment etwas anderes für besonders wichtig hält. Unser Gehirn nimmt nun einmal die Umwelt nur sehr selektiv wahr. Nur das, was es für wichtig hält, gelangt ins Langzeitgedächtnis. Und leider oder glücklicherweise aus Sicht des Zauberkünstlers treffen wir kaum eine bewusste Entscheidung darüber, was unser Gehirn für wichtig hält und was nicht. Unser Gehirn hat einfach im Laufe unseres Lebens gelernt, Prioritäten zu setzen. Und das tut es dann auch, ob wir wollen oder nicht. Interessanterweise ist das bei Kindern noch etwas anders. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist bis zu einem gewissen Alter ein Wunder für Kinder vollkommen normal. Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden sich da nicht besonders. Da zaubert eben jemand. Na und warum auch nicht? Das gibt sich natürlich später. Ein zweiter Punkt beim Zaubern für Kinder ist aber fast noch problematischer für den Zauberkünstler. Das erwähnte Spiel mit der Ablenkung der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit. Dieses Spiel beruht ja, wie erwähnt, darauf, dass das Gehirn automatisch und unbewusst Entscheidungen trifft. Entscheidungen darüber, was gerade wichtig und was unwichtig ist. Und diese Entscheidungen trifft es aufgrund der bisherigen Lebenserfahrung. Davon haben aber Kinder naturgemäß weniger. Und deshalb ist auch im Prinzip erst einmal alles gleich wichtig oder unwichtig. Und das wiederum macht die gezielte Ablenkung bei Erwachsenen deutlich einfacher als bei Kindern. Mit dem mutmaßlichen kritischen Verstand Erwachsener hat das wenig zu tun. Das mag ernüchternd sein für uns ach so clevere Erwachsene, ist aber so. Erwachsene neigen nun einmal zu unbewusster Antizipation. Das heißt, unser Gehirn nimmt, ohne dass wir etwas dagegen tun können, Abläufe vorweg. Abläufe, die unser Gehirn für wahrscheinlich hält. Es erwartet in bestimmten Abläufen bestimmte Resultate und Entwicklungen. Und wenn die in der Realität gar nicht stattfinden, dann füllt unser neuronales Netzwerk einfach automatisch die Lücken mit passenden Erinnerungen und Erfahrungen aus, dem Speicher. Der False Memory Effekt. Mentalmagier und Mentalisten gehen in vielen Demonstrationen sogar noch einen Schritt weiter. Sie spielen also nicht nur mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung der aktuellen Realität, sondern auch direkt mit der Erinnerung. Es wird zum Beispiel dafür gesorgt, dass rückblickend die Reihenfolge von Geschehnissen falsch rekapituliert wird oder dass sogar vollkommen falsche Erinnerungen suggeriert werden. Da haben wir die False Memories als gezielt hervorgerufenen Effekt im Rahmen einer künstlerischen Darbietung. Suggestion und das Spiel mit Gedanken und echten oder falschen Erinnerungen sind eben die Themen von Mentalisten. Ja, aber was machen wir denn jetzt mit diesem Wissen? Also nicht speziell mit dem Wissen um psychologische Effekte in der Mental- oder Zauberkunst, sondern mit dem Wissen um die Fehleranfälligkeit unseres Gedächtnisses und unserer Erinnerungen. Können wir etwas daran ändern? Antwort: Nö. Andere Frage: Sollten wir etwas daran ändern? Aber da ist die Antwort auch nö oder nein. Es hat nämlich seinen Grund, dass unser Gehirn Lücken füllt und so unsere persönlichen Realitäten schafft. Sicher, hier oder da führt das zu kleinen Problemen, aber die sind zu vernachlässigen im Vergleich zu den Problemen, die wir hätten, wenn unser Gehirn das nicht täte. Denn dann würden wir unsere Erinnerungen nämlich größtenteils als vollkommen unzusammenhängende Fragmente wahrnehmen. Und etwas, das wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, würden wir nicht als Ablauf, als Folge zusammenhängender Ereignisse erinnern, sondern nur als einzelne, isolierte, unzusammenhängende Geschehnisse, die scheinbar kaum etwas miteinander zu tun haben. Es wäre also ein wirklich schlechtes Geschäft, unsere Neigung zu kreativen falschen Erinnerungen gegen hundertprozentig korrekte, aber isolierte Einzelfakten zu tauschen. Einen Gewinn können wir aber aus diesen Erkenntnissen trotzdem ziehen. Und das ist bezüglich dessen, was wir zu erinnern glauben, einfach etwas vorsichtiger und misstrauischer zu sein. Denn nicht alles, was wir aus unserer Erinnerung und unserem Gedächtnis heraus für real halten, ist auch wirklich real und genau so gewesen, wie wir es glauben. Mit diesem Wissen und diesem Eingeständnis unserer eigenen Fehlbarkeit können wir zumindest widersprüchliche Diskussionen und Kontroversen befrieden, wenn sich nämlich jemand an eine bestimmte Situation anders erinnert, als wir es tun. Vielleicht haben ja beide recht. Oder vielleicht keiner von beiden, wer weiß. Das macht das Leben doch bunt und spannend, nicht wahr? Ja, und das war's dann auch für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Episode unserer Podcast-Reihe konnte der eine oder andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschiede ich mich für die nächsten 2 Wochen. Bei mir ist Urlaub. Da übernimmt dann Alex mit einer sehr spannenden Reihe über die Macht der Worte und der Sprache. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch für die nächsten Folgen unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Und bis dahin, macht's gut.